Information für die Kinder. Hinten liegt auch Malzeug im Foyer, also wenn ihr das Bedürfnis habt, was malen zu wollen, da dürft ihr gerne euch bedienen und was malen. Genau, ich bete nochmal am Anfang der Predigt und dann starten wir. Herr Jesus, wir beten, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort und ich bete, dass du mir einfach die richtigen Worte gibst und dass du meine Worte segnest, Herr. Hilf mir, das zu sagen, was dir auf dem Herzen ist oder ja, was einfach für heute dran ist. Amen. GmbH. Wir sind mitten in der Themenreihe über die GmbH. Seht ihr vorne? Und alle, die letzte Woche schon da waren, die haben das schon gehört. GmbH, das ist eine Rechtsform für eine Firma in Deutschland, die kann man wählen. Und wir sind ja aber kein Unternehmen als Gemeinde, sondern eine Gemeinschaft von Christen, von Leuten, die Jesus nachfolgen und von solchen, die vielleicht rausfinden wollen, was es eigentlich ist, zu folgen. Und trotzdem sind wir eine GmbH, nämlich eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Das sind sozusagen die Anfangsbuchstaben davon. Und es ist ja die Frage, sind wir als Christen, sind wir als Gemeinde hier vor Ort eine Gemeinschaft, die von Hoffnung geprägt ist, die Hoffnung auszeichnet. Also wenn jemand sagt, also die Christen hier auf dem St. Pauli-Friedhof, die haben eine Hoffnung, also die strahlen eine Hoffnung aus, und das ist ja ganz wunderbar. Ist das so? Und ja, wir alle sind da irgendwo auf dem Weg, ne? Aber mein Titel heute ist Hoffnung durch das Evangelium. Da ist immer die Frage, was gibt uns denn Hoffnung als Christen? Und ich bin der Meinung, das Evangelium, das ist eigentlich die Hoffnungsbotschaft schlechthin. Und wenn man mal das Wort Evangelium nimmt, das kommt ursprünglich aus dem Griechischen, weil das Neue Testament ist in griechischer Sprache ursprünglich verfasst. Und das heißt nichts anderes wie gute Nachricht oder Siegesbotschaft. Also das Evangelium ist eine gute Nachricht und eine gute Nachricht hat ja immer irgendwas mit Hoffnung zu tun, oder? Also gute Nachricht verbreitet Hoffnung oder gute Nachrichten verbreiten Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob was euch so gerade bewegt, aber wenn ihr lange auf eine gute Nachricht wartet, zum Beispiel ihr wartet auf das Ergebnis einer Prüfung und hofft, hoffentlich habe ich die Prüfung bestanden. Und wenn dann das Ergebnis kommt, du hast die Prüfung bestanden, das ist eine frohe Botschaft, das ist eine gute Nachricht. Oder du wartest auf ein Visum, wie das uns gegangen ist in Südafrika. Wir haben Monate, über ein Jahr auf ein Visum gewartet und immer das Bangen, ja, können wir eigentlich länger hier bleiben? Und vielen von euch geht es auch so, ihr wartet auf einen Aufenthaltsgenehmigung oder irgendwas. Und wenn der Titel dann kommt und die Genehmigung, das ist eine frohe Botschaft, das ist eine gute Nachricht, das gibt Hoffnung. Und ich denke mal, das Gefühl kennen wir alle. So eine gute Nachricht, die ist immer ein Grund, hoffnungsvoll zu sein, froh zu sein, dankbar zu sein, dass das hier auf der Erde nicht immer in eine positive Nachricht endet, das ist auch klar. Es gibt auch schlechte Nachrichten, aber Hoffnung bringt gute Nachrichten. Und das Evangelium ist so das Zentrum unseres Glaubens, wenn man das so sehen will. Und das sollte uns Hoffnung geben oder darf uns Hoffnung geben. Und ich will heute einfach versuchen, das so neu irgendwie die Begeisterung dafür zu wecken oder ein Stück weit uns damit reinzunehmen. Das Evangelium ist wirklich eine Hoffnungsbotschaft. Egal, ob du schon 10, 20 Jahre mit Jesus unterwegs bist oder ob du noch gar nicht weißt, ob du überhaupt an Jesus glauben kannst und willst. Timothy Keller, das war ein bekannter Pastor und Autor aus New York. Da hat er eine große Gemeinde geleitet. Oder viele Gemeinden besser gesagt. Und der hat das Evangelium mal auf einen Satz reduziert. Und es gibt so ähnliche Sätze auch von anderen Leuten, aber von dem Timothy, den finde ich besonders gut und den will ich mal vorlesen. Wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir es jemals zu glauben wagten. Doch gleichzeitig sind wir in Jesus Christus mehr geliebt und angenommen, als wir es jemals zu hoffen wagten. Der Satz besteht eigentlich aus zwei Wahrheiten. Ne? Die erste Wahrheit ist, wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir es jemals zu glauben wagten. Und das zweite, in Jesus sind wir mehr geliebt und angenommen, als wir es jemals zu hoffen wagten. Und es ist wichtig, dass wir beim Evangelium immer auch von beiden Wahrheiten reden und beide Wahrheiten in unser Leben irgendwo integrieren und glauben und danach leben. Denn wenn man nur eine Wahrheit betont, dann entsteht irgendwo eine Schieflage, dann bekommt das Evangelium oder der Glaube an Gott auch schnell ein Ungleichgewicht. Und ich will das mal illustrieren an der folgenden Grafik. Wenn wir nur eine Wahrheit betonen, zum Beispiel, dass wir sündiger und fehlerhafter sind, diese eine Wahrheit, seht ihr hier auf der linken Seite, dann neigen wir eigentlich zu einer Gesetzlichkeit. Dann neigen wir dazu, Gott nur als den strafenden Richter, den heiligen Gott zu sehen, ohne den Aspekt der Liebe wirklich zu verstehen und zu berücksichtigen. Wir müssen dann ganz viele Dinge tun, um Gott irgendwie zu gefallen, um vielleicht seine Liebe zu verdienen. Man geht in den Gottesdienst, man liest die Bibel, man betet, weil man es muss. Und das Christsein wird dann schnell ein Krampf und ein Kampf. Und eigentlich ist es auch kein wirklich erlösender Zustand und hat auch manchmal so eine Schwere zur Folge. Der andere Zustand rechts ist das andere. Man kann sozusagen auch von der anderen Seite vom Evangelium fallen oder vom Pferd fallen, wie wir im Deutschen sagen. Man betont nur die Liebe Gottes. Gott ist der liebende Gott. Er liebt alle, er liebt jedes, alles und er ist kein Richter, er ist nicht heilig. Und das führt schnell zur Gesetzlosigkeit oder zum Liberalismus, wie auch immer man das sagen möchte. Und die Maxime ist dort eigentlich so ein bisschen, ich mache, was mir gefällt, was mir gut tut. Aus der Bibel nehme ich mir das raus, was irgendwie für mich passt, was sich stimmig anfühlt. Und das andere, was mir vielleicht unbequem oder unbegreiflich erscheint, das lehne ich ab. Und beide Sichtweisen sind ein Stück weit Selbstgerechtigkeit. Ich brauche das Evangelium eigentlich nicht wirklich. Ich brauche Gott nicht wirklich. Ich erlöse mich selber durch meine guten Taten oder durch das, was ich mache. Und das Evangelium bekommt eine Schieflage und wird missverstanden. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die wird in der Kinderstunde gerne erzählt. Und trotzdem passt sie irgendwie, finde ich, auf diese Sache gut und veranschaulicht das hoffentlich nochmal ein Stück weit, weil das ist natürlich ganz vereinfacht mal gesagt und es gibt da alle Facetten zwischendrin. Aber die Geschichte, die ich im Folgenden zeigen will, gibt auch ein Bild dazu. Und ich wollte mal vielleicht die Kinder fragen, wenn jetzt noch jemand mit zuhört oder zuguckt, erkennt ihr an den vier Bildern, um welche Geschichte im Neuen Testament es sich handeln könnte? Oder vielleicht auch an die Erwachsenen, wenn jemand da eine Idee hat. Ja, hier sehe ich eine Hand. Der verlorene Sohn, genau. Also die Geschichte vom verlorenen Sohn oder ich nenne sie auch gerne die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Denn es waren ja zwei Söhne. Und dieses Gleichnis oder die Geschichte wird in Lukas 15 erzählt. Und ich erzähle sie mal anhand der Bilder, hier, die ihr hier vorne seht. Und ich fange oben links an. Also ein Vater hat zwei Söhne, einen jüngeren Sohn und einen älteren Sohn. Und der jüngere Sohn sagt zum Vater, Vater, zahl mir mein Erbe aus, ich will es jetzt haben. Und das war eigentlich ein totaler Affront. Das war eine Beleidigung des Vaters, weil damit hat man eigentlich gesagt, ich sehe dich so, als wärst du schon tot. Das war ein Unding in der Kultur, eigentlich sowas zu verlangen. Aber trotzdem, der Vater gibt dem jüngeren Sohn das Geld. Er gibt ihm sein Vermögen, seinen Anteil daran. Und der Sohn zieht los in ein fernes Land und verschwendet sein Leben, das ganze Geld. Er haut das ganze Geld auf den Kopf, bis am Ende nichts mehr übrig ist. Und verschwendet das mit einem unmoralischen, mit einem sündigen Leben. Und letztendlich, ihr seht das oben rechts in dem Bild, er landet dann als Schweinehirte bei den Schweinen. Und der Hunger ist so groß, weil eine Hungersnot über das Land gekommen ist, dass er am liebsten dieses Futter von den Schweinen essen würde. So erniedrigt, so am Ende ist der junge Mann. Und dort in der Verzweiflung, in der Situation, dort am Trog der Schweine, überlegt er sich, ich müsste eigentlich zurückkehren zu meinem Vater. Aber kann ich das wirklich machen? Ich habe ihn ja so beleidigt. Ich habe ihn für tot erklärt und habe gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich gehe meinen eigenen Weg, ich gehe mein eigenes Leben, ich lebe mein eigenes Leben. Und er kommt zur Besinnung und sagt, okay, ich werde den Vater fragen, ob ich zumindest ein Diener oder ein Sklave bei ihm sein darf. Und er geht zurück und der Vater wartet schon und kommt ihm entgegen. Ihr seht hier unten den Vater auf den Sohn zulaufen oder eigentlich steht in der Bibel, er rennt auf ihn zu. Und das ist die nächste Ungeheuerlichkeit in der Geschichte. So ein Mann eines solchen Statuses würde nie rennen in der Kultur. Aber er vermisst seinen Sohn so sehr, dass er auf ihn zurennt und ihn umarmt. Und noch bevor der Sohn überhaupt alle seine Bitten und seine Vorschläge vorbringen kann, akzeptiert er ihn schon wieder als sein Sohn. Er schenkt ihm seine Liebe. Er stellt seine Sohneswürde wieder her mit einem Gewand, mit einem Ring, mit Sandalen und sagt, komm, wir feiern ein großes Fest, wir machen eine Party. Du bist weg gewesen und jetzt bist du wieder da. Das ist wunderbar, es gibt nichts Besseres. Und so ist der jüngere Sohn wieder angenommen beim Vater, wieder angekommen bei seinem Vater. Aber die Geschichte nimmt nochmal eine eigenartige Wendung an dem Punkt, weil der ältere Sohn kommt dazu, ihr seht ihn hier unten rechts und er guckt so grimmig. Ihm gefällt das nicht, dass der jüngere Sohn wieder da ist und dass der Vater so ein Fest für ihn feiert, obwohl er doch so ein schlechter Mensch war und in seinen Augen so viel falsch gemacht hat. Und damit zeigt der ältere Sohn, er ist genauso verloren eigentlich wie der jüngere, weil sein Herz ist voller Verachtung, voller Stolz, voller Rechthaberei. Und wenn wir mal zurück in die Grafik gucken, bei dem Kreuz, ihr erinnert euch, links und rechts, könnte man vielleicht beide der Söhne irgendwo einordnen. Ne? Den Älteren eher auf der Seite der Gesetzlichkeit, den Jüngeren auf der Seite der Gesetzlosigkeit. Aber schauen wir mal zurück auf den Satz von Timothy Keller. Wenn wir das jetzt mit dieser Geschichte mal verbinden. Wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir es jemals zu glauben wagten. Ist ja ein krasser Satz. Und wenn man mal in die Geschichte guckt, bei dem jüngeren Sohn ist das irgendwie klarer oder klar. Er verschwendet sein Leben, er lebt zügellos in Sünde. Er hat vieles falsch gemacht, er hat seinen Vater beleidigt. Er verhält sich respektlos gegenüber seinem Vater und er lebt nach der Maxime, ich tue, was mir gefällt, was mir gut tut. Und der ältere Sohn erscheint erstmal besser. Er ist immer beim Vater, er ist fleißig, er arbeitet für ihn. Aber letztendlich ist in seinem Herzen genauso viel Stolz, Verachtung und ein schlechtes Bild, was er über andere Menschen hat. Und beide Söhne sind auf irgendeine Art und Weise schuldig. Und auf sie würde der Satz so passen von Timothy Keller. Und jetzt ist die Frage, wie ist es bei uns? Wo siehst du dich vielleicht wieder in der Geschichte der verlorenen Söhne? Und wenn wir mal in die Bibel schauen, gibt es viele Stellen, die das ziemlich deutlich belegen, dass wir Menschen Sünder sind. Das ist eigentlich relativ klar, wenn man in die Bibel guckt. Und da gibt es eine Stelle zum Beispiel im Römer 3, die lese ich mal vor, Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es gibt niemanden, der davon ausgenommen ist, sind alle. Und das fängt dabei an, dass wir Gott misstrauen und ihm einfach nicht glauben, dass er einen guten Plan für unser Leben hat, dass das, was er für uns möchte, Sinn macht. Und das geht weiter in den ganzen vielen kleinen Dingen, die wir denken, die wir tun und die uns von Gott und auch von anderen Menschen trennen. Unsere Rechthaberei, die Lügen vielleicht, die Arroganz, die Überheblichkeit. Und ich nehme mich da nie aus. Das ist Wenn ich in mein Leben gucke, ist da viel davon da, wenn ich ehrlich bin. Und manchmal versucht man es irgendwo beiseite zu schieben und sagt, nee, also so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht. Aber wenn man mal realistisch hinguckt, sind da doch ziemlich viele Sachen. Und ich bin über ein Zitat gestolpert von einer Frau, die als Heilige gilt, die sogar heilig gesprochen wurde vom Papst. Ich rede von Mutter Teresa. Viele von euch haben den Namen sicherlich schon mal gehört. Und die hat mal folgenden Satz gesagt: Ich, Mutter Teresa, bin eine Sünderin. Wir alle sind Sünder. Hoppla, ich habe gedacht, das wäre eine Heilige, die Frau. Sie bezeichnet sich selber als Sünderin. Und wir alle brauchen Gottes Barmherzigkeit. Ich mache mir Sorgen, weil einige von euch Jesus noch nicht wirklich begegnet sind. In der Zweisamkeit, nur ihr und Jesus. Habt ihr wirklich Bekanntschaft mit dem lebendigen Jesus gemacht, weil ihr ihn in euer Herz aufgenommen habt? Ich will Jesus immer wieder die Möglichkeit geben, alles Trennende und Zerstörerische zwischen uns zu nehmen. Wenn sich ein Graben zwischen mir und Jesus auftut, wenn meine Liebe geteilt ist, dann kann alles Mögliche in diesen Graben gelangen und ihn auffüllen. Ist unsere Liebe, ist deine Liebe, ist meine Liebe ungeteilt Gott gegenüber? Hat er wirklich den ersten Platz in unserem Leben? Oder ist das so, wie Mutter Teresa sagt, dass sich da manchmal so ist, wie so ein Graben, der sich auftut zwischen mir und Gott? Und das kann auch passieren, wenn wir schon mit Jesus leben und es kommt Dinge in unser Leben rein, die uns von dieser Liebe von Gott im Endeffekt trennen. Und es ist gut, sich immer wieder zu hinterfragen oder auch einfach Gott zu fragen, Gott, ist da was zwischen mir und dir? Was haben wir für eine Hoffnung, dass wir all das, diese ganze Sünde, diesen Ballast, den wir auch manchmal mit uns rumschleppen, bei Gott abgeben können, ans Kreuz bringen können? Seht das hier vorne, da ist Jesus vor 2000 Jahren gestorben und will diese Last für uns tragen. Er will diese Sünden für uns tragen. Das müssen wir nicht selber tragen. Da müssen wir nicht selber damit klarkommen. Und das ist doch eigentlich eine gute Botschaft, das ist doch eine gute Nachricht. Ich darf diese ganzen Dinge bei Gott abgeben und muss mich nicht selber damit plagen und abmühen und versuchen, jetzt endlich mal ein besserer Mensch zu werden. Weil letztendlich sind wir alle limitiert in unseren Bemühungen. Aber die zweite Wahrheit ist genauso wahr und genauso wichtig. Gott liebt mich in Jesus Christus mehr, oder in Jesus Christus bin ich mehr geliebt und angenommen, als ich es jemals zu hoffen wagte. Auch diese Wahrheit ist genauso wichtig wie der andere Teil des Evangeliums. Der jüngere Sohn konnte das nicht glauben, dass der Vater auf einmal auf ihn zugerannt kommt, ihn umarmt, ihm alles wiedergibt, was er mal verloren hatte, ein Fest für ihn schmeißt, sich freut, dass er wieder da ist und ihn als Sohn rehabilitiert. Nicht als Sklave, nicht als Arbeiter, sondern als Sohn. Ihn annimmt und ihm bedingungslos vergibt, ohne Vorwürfe. Er stoppt ihn sogar und sagt, ich will davon nichts mehr hören. Es ist vorbei, ich habe dich wieder angenommen, du bist mein Sohn. Und genauso gilt seine Liebe aber auch dem älteren Sohn, der immer für ihn da war, der immer gearbeitet hat, aber eigentlich von der Liebe des Vaters nie was verstanden hat. Er hat immer gedacht, ich muss mir das erarbeiten. Er hat sich vielleicht gar nicht getraut, irgendwie zu fragen. Aber als der Vater dann sagt, du bist doch bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Alles, was mir gehört, gehört dir, sagt er dem älteren Sohn. Ich gebe dir alles, alle meine Liebe. Aber in dem Moment hat er diese Liebe nie an sich ranlassen können. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir seine Liebe an uns ranlassen, in unser Herz lassen. Und das persönlich erleben und das persönlich erfahren, dass er uns bedingungslos liebt. Und auch die Wahrheit finden wir in der Bibel immer wieder und an verschiedenen Stellen. Und ich lese nur mal eine Stelle vor, aus 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einen und einzigartigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott nicht geliebt haben, sondern darin, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Seine Liebe besteht darin, Gottes Liebe besteht darin, dass er uns liebt, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er diesen Schritt gegangen ist. Und das sehen wir gerade am Kreuz, dass Jesus gekommen ist und alles für uns gegeben hat. Er hat nicht erst gewartet, bis wir bessere Menschen wären, bis wir alles im Griff haben, bis wir ja, ihm einfach beweisen können, dass wir würdig sind für seine Liebe. Nein, er liebt uns noch, als wir Sünder waren, heißt es auch mal in einer anderen Stelle. Glaubst du das, dass Gott dich liebt? Erlebst du das in deinem Leben, in deinem Herzen? Hast du seine Liebe erfahren? Hast du seine Liebe persönlich erfahren? Und vielleicht geht es uns manchmal so, auch wie dem älteren Sohn, und wir wissen eigentlich nicht, dass Gott uns wirklich liebt. Wir bemühen uns darum und strengen uns an und versuchen besser zu sein und uns seine Liebe zu verdienen. Und auch dafür ist heute die Gelegenheit, einfach für sich beten zu lassen, wenn du sagst, irgendwie fällt mir das schwer, das zu glauben, dass Gott mich liebt, dass er mich angenommen hat, dann lass vielleicht für dich beten oder rede mit jemand und erfahr diese Liebe Gottes, erfahr Heilung in deinem Leben. Gott wartet mit offenen Armen auf uns, wie auf diesen jüngeren Sohn. Er möchte, dass wir zurückkehren. Und der jüngere Sohn sagt zu seinem Vater, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und vielleicht geht es dir manchmal so wie den jüngeren Sohn, dass du sagst, eigentlich bin ich so ein schlechter Mensch oder ich habe so viele Probleme in meinem Leben, so viele Dinge, die mich irgendwie zurückhalten, ich kann eigentlich gar nicht mit Gott leben. Das geht überhaupt nicht, das passt nie zusammen. Und ich kann nicht überhaupt zu Gott kommen. So wie der jüngere Sohn gerungen hat und gesagt hat, kann ich zurückkehren zu meinem Vater, ich habe so viele Dinge falsch gemacht. Genau dann lädt Gott dich heute ein, zu ihm zu kommen. Und ja, er wartet auf dich, er wartet auf uns, auf jeden von uns, mit offenen Armen, so wie er auf diesen jüngeren Sohn gewartet hat. Wie gesagt, wir können von beiden Seiten vom Kreuz fallen oder vom Evangelium runterfallen, zur Gesetzlichkeit, zur Gesetzlosigkeit. Aber wenn wir im Evangelium leben, wenn wir diese beiden Wahrheiten zusammenkriegen, dann wissen wir, dass wir bedingungslos geliebt sind. Und ihr seht das hier auf der nächsten Folie und mit dem Kreuz, genau. Dann ist Gott heilig und liebend gleichzeitig. Er ist eben beides. Er ist nicht nur der liebe, nette, alte Mann im Himmel oder der heilige, gerechte Richter, der alles mal irgendwo so richtig richten und zerschlagen wird. Er ist beides. Er ist Liebe und heilig. Und dann weiß ich auch, dass ich geliebt bin aus Gnade. Dann muss ich nicht mich abkrampfen, um zu versuchen, Gott noch ein bisschen mehr zu gefallen. Dann werde ich ihm gefallen und mein Leben ändern, weil ich ihn liebe und weil ich weiß, dass er mich zuerst geliebt hat. Dann lebe ich aus der Gnade heraus, aus der Identität als unendlich geliebtes Kind Gottes. Wenn wir das verstehen in unserem Herzen, wenn wir das annehmen können in unserem Leben, dann können wir wirklich sagen, wir leben aus dem Evangelium. Und dann ist das Evangelium eine gute Botschaft und eine Hoffnung, die unser Leben wirklich erfüllen kann, die unser Leben verändern kann. Und die Frage ist an dich, an mich heute Morgen, leben wir wirklich aus diesem Evangelium? Oder fallen wir von irgendeiner Seite dort runter und leben in Gesetzlichkeit, verachten vielleicht andere, fühlen uns besser als alle anderen? Oder geht es uns so wie dem jüngeren Sohn, der sagt, ich habe eigentlich alles falsch gemacht in meinem Leben, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch richtig machen könnte. Und auch dafür ist das Evangelium da, es ist eine gute Botschaft. Wir dürfen das alles zu ihm, zu Gott bringen, ans Kreuz bringen, wie auch immer du das nennen möchtest. Gott steht dort mit offenen Armen für uns. Und Dirk hat es am Anfang schon vorgelesen, diesen einen Vers aus 1. Petrus 1, Vers 3, und damit möchte ich langsam auch zum Ende kommen. Denn er fasst das so zusammen, das Evangelium, die Hoffnung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Unsere Hoffnung ist lebendig, die ist nie irgendwie in Gespinst oder irgendwie eine theoretische Möglichkeit von ich hoffe, dass morgen die Sonne wieder scheint, so ungefähr, sondern es ist eine lebendige Hoffnung, weil wir wissen, dass Jesus lebt, weil wir wissen, dass er nie am Kreuz geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt und heute beim Vater im Himmel ist und auch hier anwesend ist durch seinen Heiligen Geist, durch seine Gegenwart. Und wenn du das für dein Leben annehmen kannst, dann wird diese Hoffnung auch zu deiner persönlichen Hoffnung. Denn das Evangelium ist nie eine theoretische Hoffnung. Das ist nichts, was du nur hier oben mit deinem Verstand irgendwie erfassen könntest oder irgendwie vielleicht zu einem Sonntagsgottesdienst gehört und dann unter der Woche ist sowieso alles wieder anders. Da zählen andere Gesetze und Gegebenheiten. Nee, das ist die Hoffnung, die dich durchträgt durchs Leben. Und das wünsche ich uns, dass wir das verstehen und wirklich dieses Evangelium neu schätzen lernen und dass uns das neue Hoffnung gibt. Auch für uns, die wir vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs sind, wo wir sagen, das ist vielleicht so ein bisschen angestaubt, das Evangelium, oder so normal geworden. Aber es ist doch was jeden Tag uns irgendwo neu tragen soll durch den Alltag, durch unser Leben. Und jeden Tag neu brauche ich diese Vergebung und auch seine Liebe. Ich brauche beides. Und wenn das selbst so eine heilige Frau wie die Mutter Teresa, wo man vielleicht denkt, die hat ja alles richtig gemacht sicherlich, die hat ja bestimmt nie irgendwie was falsch gemacht. Wenn sie auch sagt, ich brauche diese Liebe Gottes, ich muss immer wieder gucken, ist da irgendwo eine Kluft zwischen mir und Gott, dann dürfen wir uns das auch immer wieder fragen, bin ich dran an Gott? Lebe ich wirklich aus dem Evangelium? Und wenn du dich heute Morgen vielleicht eher so fühlst wie der verlorene Sohn und sagst, ich bin wirklich verloren, ich brauche eigentlich Gott, ich merke das in meinem Leben, dass mir was fehlt, dann ist heute die Gelegenheit, auch dein Leben neu oder das erste Mal überhaupt Jesus zu geben und zu sagen, ja, Jesus, ich will, dass du der Herr bist in meinem Leben und dass du auch der Retter meines Lebens bist und dass du mit deinem Evangelium mein Leben veränderst. Ich habe das erkannt, dass ich sündig bin. Und ich habe auch erkannt, dass du mich liebst. Und ich will deine Liebe in mein Leben einfach reinlassen und die Sünde bei dir lassen. Und dafür wird dann jetzt die Gelegenheit sein. Und ich bitte nochmal den Carsten mit nach vorne. Ich will das einfach nochmal auch kurz erklären, wie das abläuft. Und Carsten wird das übersetzen. Also, ihr habt das vielleicht schon gesehen, das Kreuz dort hinten im Foyer.
Supuestamente ya han visto la cruz al fondo.
Und es wird einfach jetzt die Gelegenheit geben, auch für sich beten zu lassen dort am Kreuz.
Ya ahora tenemos la oportunidad que alguien ore para ustedes.
Wenn du sagst, ich fühle mich heute wirklich wie dieser verlorene Sohn.
Si tú hoy dices, yo me siento como el hijo pródigo.
Ich merke, dass mich was trennt von Gott.
Yo siento que algo me aleja de Dios.
Und du diese Trennung von Gott am Kreuz abgeben willst.
Y si tú quieres entregar lo que te separa de Dios, si tú lo quieres entregar a la cruz.
Dann bist du einfach eingeladen, jetzt während der Lobpreiszeit zum Kreuz zu kommen.
Te invitamos que tú acudas a la cruz en el fondo.
Joel und Anni werden mit hinten stehen und ich.
Joel y Anni estarán allá conmigo.
Und macht einfach davon Gebrauch und gebt euer Leben Jesus.
Que aprovechen de esa oportunidad para entregar su vida a Jesús.
Wenn ihr Jesus als euren Herrn und Erlöser in eurem Leben haben wollt, dann könnt ihr das heute machen.
Si quieren aceptar Jesucristo como su Señor y Salvador, que vengan a la cruz y entreguen su vida.
Und wenn du dich heute eher so fühlst wie der ältere Sohn,
y en el caso de que te sientes como el hijo mayor,
und dir nicht sicher bist, ob Jesus dich liebt,
y si no estés seguro si Dios de verdad te ama,
du lebst vielleicht mit ihm, aber du weißt nicht, ob er dich liebt.
Tú estás viviendo con Jesucristo, pero no estás seguro si de verdad te ama.
Dann darfst du auch gerne nach hinten kommen und für dich beten lassen.
Tú Tú también estás invitado a acudir a la cruz al fondo para que alguien ore para ti.
Und diese Liebe, diese Annahme von Gott einfach neu zu erleben in deinem Leben.
Te invitamos que experimentes de nuevo la aceptación de Dios.
Und auch für die, die vielleicht online jetzt zuhören oder später zuhören, auch für euch die Ermutigung, ja, nehmt von diesem Angebot einfach Gebrauch und geht diesen Schritt auf Jesus zu, auf Gott zu, der sich freut einfach, wenn ihr zu ihm kommt. Genau, so lasst uns...
Du hattest gerade von denen...
Das war online, ja, das muss man vielleicht nicht übersetzen. Ansonsten, ja, nutzt einfach die Zeit jetzt während des Lobpreises, nutzt die Zeit des Lobpreises, entweder zum Kreuz zu gehen, für euch beten zu lassen, oder einfach im Lobpreis zu sein.
Que aprovechen de la alabanza que vamos a tener ahora para que alguien ore para ustedes.
Danke, Carsten.